2016 zum Beispiel, anderer Kollege, als Donald Trump mitgespielt. Und da war das alles noch so ein bisschen witzig. Mittlerweile ist es so, wenn ich Karnevalskostüm ein als Donald Trump verkleidet sehe, ich denke, okay, da kannst du aber auch als Mussolini gehen.
Talk mit K. Mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich bin Anne Burgner und moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Das Prinzip von Talk mit K ist denkbar einfach. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln und manchmal haben wir auch Besuch aus befreundeten Städten, würde ich mal sagen. Dazu komme ich gleich. Karneval ist vorbei, aber wie für uns alle gilt auch für die Stars des Kölner Karnevals, es gibt ein Leben nach oder besser zwischen den Sessionen. Der beste Beweis sind Casala, die es nämlich im April wieder auf die Theaterbühne zieht. Über ihr neues Stück Keine Angst für Gespenster in der Stadthalle Köln wollen wir sprechen, und zwar mit Bastian Kampmann, freue ich mich sehr. Und der hat zur Unterstützung auch noch jemanden mitgebracht und deswegen habe ich eben gesagt, Besuch. Schauspieler und Comedian Simon Pierce ist da. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Bastian, erste Frage an dich. Ich habe es gesagt, die Session ist vorbei. Kannst du mal ein kurzes Fazit ziehen? Wie ist es gelaufen?
Es war sehr schön. Vor allen Dingen waren die Menschen sehr, sehr voller Energie und voller Liebe. Das war toll. Aber man kann ehrlich sagen, es war schon lang dieses Jahr. Das war wirklich, wirklich sehr lang. Und das ist dann für den Kopf irgendwann so, jetzt die Osterglocken blühen und man ist immer noch in den Sälen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Session, ja.
Simon, ich hab's gesagt, du bist kein Kölner, du kommst nämlich aus München. Ja. Hast du irgendeinen Bezug zum Karneval eigentlich?
Ich habe meinen Bezug zum Karneval durch meine Kölner Freunde, also unter anderem die Jungs, Casala, und auch sonst habe ich sehr viele Freunde in Köln. So meine freundschaftsmäßig auf jeden Fall meine zweite Heimat. Ah. Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch schon eigentlich Karnevalist. In München haben wir ja den Fasching und da sieht das alles ganz anders aus. Ich habe ein Schild, habe ich euch geschickt, glaube ich, habe ich in Fasching gesehen, da war vor so einer Kneipe. Fasching, heute mit Musik.
Was gefällt dir denn besser?
Ja, mir gefällt der Karneval natürlich besser. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist wie, wenn du dich hier irgendwie in den Brauer setzt oder aufs Oktoberfest gehst. Also Fasching ist lächerlich in München. Große Faschingstag in München ist der Faschingsdienstag tatsächlich. Da ist der einzige Tag, wo bei uns auch auf der Straße was zu sehen ist von der Veranstaltung. Wo hier schon wieder fast Feierabend ist.
Das stimmt, da sind alle ermattet und versuchen vielleicht irgendwie noch abends den Nubbel zu verbrennen. Aber ansonsten
Schuldigen zu finden.
Genau. Aber wenn du sagst, du hast viele Freunde in Köln, siehst du da so Mentalitätsähnlichkeiten oder ist das einfach Zufall?
Nee, ich sehe keine Ähnlichkeiten, deswegen bin ich hier.
Der Bastian spuckt hier gerade das Wasser durch den Raum.
Nee, das ist ja bekannt und es stimmt ja wirklich so ein bisschen das Klischee, dass die Kölner sind einfach sehr offene und freundliche Menschen. Ich habe in München auch sehr viele freundliche und offene Freunde, aber das ist schon ein Unterschied zwischen den Städten. Also wenn du als München nach Köln kommst oder als irgendwer nach Köln kommst, dann findest du sofort Anschluss. Und wenn du nach München kommst, da brauchst du Anknüpfungspunkte. Also du brauchst einen Local quasi, der dich irgendwie reinholt. München lässt man sich dich nicht so schnell an den Stammtisch hinhocken. Und hier gibt's keinen Stammtisch, stehst du an der Theke.
Sehr gut. Dann lasst uns doch mal über euer Theaterstück sprechen. Ich habe es gesagt, eben in meinem besten Kölsch, keine Angst für Gespenster.
Hätte von mir sein können. Du sprichst ähnlich gut Kölsch.
Ja, der Witz ist, ich verstehe das sehr gut, weil ich komme aus dem Bergischen, aber ich kann es irgendwie nicht sprechen. Also es kommt mir immer komisch vor, wenn ich es spreche. Im Ankündigungstext heißt es, das Publikum erwartet eine wilde Mischung aus Spannung, Humor, kniffligen Rätseln und atemberaubenden Spezialeffekten. Das klingt schon ziemlich gewaltig. Was erwartet die Leute denn da?
Ich sag mal so, eine dieser Aufzählungspunkte ist ein bisschen gestrunzt.
Ja.
Die spektakulären Spezialeffekte, die basteln wir noch am Tag selber wahrscheinlich. Das war natürlich auch ein bisschen als Witz gemeint. Also wir sind ja erstmal froh, dass wir das wieder machen dürfen. Mhm. Also wir haben das schon vor 14 Jahren oder 13 Jahren relativ zu Beginn unserer Karriere angefangen. Im Senftöpfchen damals, dann in der Volksbühne, vormals noch Milovic. Und jetzt aufgrund von Corona und anderen Dingen ist es tatsächlich einfach 7 oder 8 Jahre her, dass wir das machen durften. Deshalb freuen wir uns erstmal sehr, dass wir wieder auf die Bühne dürfen. Und was erwartet die Menschen, die kommen? Es ist eine Melange aus Musik, also dem, was wir als Kernkompetenz so machen, und tatsächlich dann Schauspiel, was wir mit Leidenschaft und Laienenergie machen. Und deshalb haben wir ja immer auch professionelle Unterstützung dabei. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass der Simon dabei ist und alle wichtigen Hauptrollen in einer Person spielt.
Und alle Instrumente und Mikrofone sonst in Ruhe lässt. Das ist auch sehr wichtig, dass ich nicht singe. Also ich singe schlechter, die Jungs machen sich immer sehr schlecht in ihren Schauspielskills. Ich singe schlechter, als alle von denen spielen können, muss man sagen. Was das jetzt zu bedeuten hat, sei dahingestellt.
Aber wie muss man sich das denn vorstellen, deine Rolle? Weil, also ich meine, das Stück trägt einen kölschen Namen. Ich vermute, dein Kölsch ist so mäßig.
Ich sag mal so.
Was machst du da? Wie erleben wir dich?
Man erlebt mich vielseitig. Ich habe drei Rollen mindestens auf jeden Fall, die ich spiele, die auch sehr unterschiedlich sind. Und ich werde dann dialektmäßig das wählen, was meiner Meinung nach zu den Rollen passt und was nicht Kölsch ist. Weil meine Münchner Freunde denken zum Beispiel, ich kann super gut Kölsch reden. Wenn ich hier anfange, dann biegen sich die Zehennägel von allen Menschen in Köln nach oben. Also das ist so, in Kölsch werde ich den Teufel tun und versuchen hier diesen Dialekt von mir zu geben.
Aber gibt's was du sagen kannst auf Kölsch?
Da bin ich auch gespannt. Ja.
Wenn ich 1000 Level zu Level hätte.
Oh.
Also ich möchte mal sagen, ich habe Freunde von einem Freund von mir sind Spanier und die kommen jedes Jahr nach Köln zum Karneval feiern und die sprechen wirklich kein Wort Deutsch und die können alle Karnevalslieder mitsingen. Das ist total faszinierend. Ich weiß nicht, wie das geht, aber vielleicht ist es auch in der lauten Kneipe, wenn man es jetzt in echt hören würde, nicht ganz perfekt, aber es ist total irre. Also aber ich glaube,
das ist ja so wie früher, wenn man klein war, hat man auch englische Lieder mitgesungen oder ich weiß nicht, war das ein rumänische Dragostea, den Tay, das haben alle mitgesungen, kein Mensch hat verstanden, wahrscheinlich haben die eine Pizza bestellt oder so den Song, aber alle haben das halt mitgesungen. Ja, die Emotion.
Es reicht die Emotion, das wird die. Ich habe einen Krömel, ob du dröhnt, das kann ich, ist das richtig? Ich kann's. Bastis Augenbrauen haben sich gerade sehr weit nach unten bewegt, okay. Ich dachte, das klingt richtig kölsch. Das hat mein Manager mal gesagt, als ich ihn. Ich habe auch ein kölsches Management tatsächlich. Also ich bin wirklich mit Köln sehr eng verbunden.
Woher kennt ihr euch denn eigentlich?
Das ist ganz lange schon. Und der Simon ist ganz, ganz lange schon mit Ena verbandelt. Ja. Ich glaube, ihr kennt euch so am längsten. Ihr habt in der Jugendfreizeit.
Erzähl du das doch mal. Minderjährig, Ena und ich tatsächlich. Was? Also ich kenne Ena, seitdem ich 17 bin und er 48. Nee, Quatsch. Und Ena 18 oder ich weiß, der ist ein oder zwei Jahre älter als ich. Wir haben in Aachen, habe ich so ein Kinderferienlager ehrenamtlich mitbetreut, die Werkwochen. Und daher kennen wir uns. Also Flo und Ena kenne ich seitdem. Und über die kam dann irgendwie dieser ganze kölsche Freundeskreis und auch der Rest der Band dazu. Also Sebi zum Beispiel hatte mit Flo ja vorher auch schon eine Band. Palomat, da haben wir uns schon gesehen und so weiter und so fort.
Und aber wenn ihr jetzt sagt, ihr macht da Theater, also so ein Stück, wie entsteht das? Wie entsteht die Idee? Wie habt ihr das entwickelt? Macht ihr das zusammen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also der Master ist in dem Fall immer der Ena, der das Stück schreibt. Natürlich sagt er uns Bescheid, worum es geht.
Hilfreich.
Warum müssen wir alle nackt auf der Bühne stehen?
Nee. Das ist Kunst.
Genau, aber der steckt da immer ganz viel Herzblut rein und auch in dieses Stück. Und das, ich meine, das hat er jetzt, glaube ich, vor 8 oder 9 Jahren geschrieben.
Ja, das liegt schon lange.
Jetzt darf es endlich auf die Bretter, die Welt bedeuten. Also eine kleine Welt. Und genau, der hat da den Hut auf ein bisschen und holt uns dann aber natürlich dazu. Dann haben wir ganz viele Menschen in unserem Umfeld, unsere Kostümbildnerin, die uns auch immer wieder unterstützt und dann holen wir uns auch Hilfe dabei, quasi bei dem Arrangement, beziehungsweise auf der Bühne, bei den Proben haben wir wieder jemanden dabei, der ein bisschen mit drauf guckt und genau das. Aber hauptsächlich hat unser Keyboarder, der Ena, da den Hut auf, was die Story angeht, weil das wirklich so sein Herzensprojekt auch ist.
Und kannst du noch ein bisschen, also wir wissen, es geht offensichtlich irgendwie um Gespenster, aber kannst du ein bisschen was verraten, worauf man sich da einstellen muss?
Ja, ich möchte natürlich nicht zu viel verraten, weil zwei der drei Shows sind ausverkauft, aber für die dritte am 10. gibt es ja noch ein paar Karten. Deshalb wäre Spoiler natürlich nicht so gut. Aber es geht natürlich, im Prinzip geht es um Übernatürliches. Es geht um eine kölsche Legende, also um die kölsche Legende, um Willy Milovic und um quasi seine Seele, seinen Geist. Und natürlich gibt es ein Problem, was zu lösen ist, was im Prinzip mit der Heimstatt dieses Geistes zu tun hat. Und da kommen dann die medioker talentierten Geister hier ins Spiel, die wir spielen dürfen. Und es gibt natürlich auch einen Bösewicht, den es am Ende dann zu bezwingen gilt und ein bisschen heldenreisenmäßig und dazwischen passieren ziemlich viele Dinge, die vielleicht auch nicht ganz so klappen, wie wir sie uns vorgestellt haben.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Habt ihr jetzt Kinder oder so? Habt ihr irgendwie, hattet ihr Angst vor Gespenstern oder vor Geistern oder irgendwas Übernatürlichem? Oder sagt ihr das wie Justus Jonas, das gibt's alles nicht?
Ich habe nur Angst vor Kirschgeist, ehrlich gesagt.
Oh, wow. Klosterfrau Melissengeist. ja, also meine Kleine, die hat, also wenn es dunkel ist, dann schon. Die ist jetzt 7. Ich weiß nicht, wie es bei deinem...
Auch, also Licht aus ist immer noch, auch bei mir war das lange so... Ich glaube, das hat man als Kind immer. Ja, bis mein Sohn Angst hatte und ich dann der Stärkere sein musste, da gewöhnt man sich das ab. Aber klar. Und natürlich haben wir auch die Filme geschaut. Ist ja immer so, wenn man das sagen auf die Stücke, sind auch immer so ein bisschen orientiert an so Klassikern. Also wir hatten damals sowas Blues Brother-eskes, wir bringen die Band wieder zusammen, wir hatten was Zurück in die Zukunftiges und das ist jetzt natürlich
Star Wars.
Star Wars-iges, stimmt. Iges ist auch ganz wichtig. Und jetzt haben wir eben, jetzt geht's so ein bisschen an die Ghostbusters eben auch ran. Und ja.
Weil ihr Fans wart?
Von den Ghostbusters, ja, natürlich, klar. Das auf jeden Fall. Das war mal ein großer Fan. Dieser Marshmallow-Mann, den hätte ich super gerne am Lagerfeuer gegessen. Hätte ich
super gerne gegessen.
Den fand ich ehrlich gesagt ziemlich gruselig, aber ich bin auch ziemlich schreckhaft. Du hast das eben gesagt, das war jetzt eine echt lange Pause. Man hat das ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, finde ich, im Alltag oft auf dem Schirm. Aber Corona, also ist jetzt ziemlich genau 5 Jahre her, dass der erste Lockdown anstand. Ist das jetzt klar, gerade jetzt, wenn ihr euch vorbereitet, wird das nochmal ein Thema sein, aber ist das sonst für euch, bei dir ist auch, also als Schauspieler, Comedian braucht man auch ein Publikum, ist das noch in euren Gedanken oder ist das eigentlich, liegt das so weit weg?
Es ist verrückt, wie manchmal, wie weit einem das weg doch schon vorkommt. Mhm. Ich meine, es sind zwar 5 Jahre, aber es ist ja jetzt, also da hat es angefangen, also vor 3 Jahren oder so schließt sich das ja langsam erst aus oder 2,5 und wenn man dann manchmal zurückdenkt, dann denkt man immer noch so, man ist in einem komischen Science-Fiction-Film, wobei, wenn man heute in die USA guckt, ist man immer die ganze Zeit in einer Folge von Black Mirror, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen oftmals in Gesprächen so, dass man diese Zeit so als Zeitloch irgendwie, als schwarzes Loch im Kalender, dass man denkt so, ach krass, diese 2, die fehlen einem irgendwie und deshalb denkt man so, wir haben uns doch erst dann gesehen, ach so krass, nee, das ist ja davor gewesen und so ist es zumindest häufig in meinem Umfeld.
Toll. Also man merkt es auch schon noch, ich habe es schon, in den Besucherzahlen hat man das so drin, man merkt so, also vor 2 Jahren, als dann alles wieder ging quasi, das war so, auch das war noch ein verlorenes Jahr so ein bisschen für BühnenkünstlerInnen, weil eben die Leute noch nicht zurück in die Theater kamen und jetzt letztes Jahr hat sich so langsam normalisiert. Ich bin jetzt so ungefähr auf 80% von dem, was ich vor der Pandemie hatte an Zuschauern. Was schon krass ist. Also dafür war das wirklich einfach echt auch eine sehr verlustreiche Zeit.
Ja, und es ist immer noch was da davon. Also man hat schon den Eindruck, vor allen Dingen die Leute kaufen kurzfristiger. Also das haben wir zumindest festgestellt. Früher waren dann halt, wir sind auch, glaube ich, so wir auf einem guten Niveau angekommen. So 80-90% von vor Corona, kann man auf jeden Fall auch bei uns sagen. Aber trotzdem, der Zeitpunkt, wann BesucherInnen irgendwie die Karte kaufen, der verschiebt sich immer mehr nah an das Datum der Veranstaltung. Das ist natürlich für VeranstalterInnen auch irgendwie dann immer so ein bisschen schwierig, da dann weiter zu planen. Ne? Also das hat, glaube ich, schon ein bisschen was gemacht mit den Leuten.
Auf jeden Fall.
Ja. Was hat das mit euch gemacht? Weil als dann alles wieder ging, hat man ja eigentlich gedacht, die Leute wollen jetzt auf jeden Fall wieder raus, die wollen zu Konzerten, die wollen zu einer Comedy-Veranstaltung oder ins Theater oder was auch immer. Dann hat man gemerkt, es läuft eigentlich total schleppend an. Also kriegt man dann irgendwie Angst, wenn man denkt, oh Gott, da ist irgendwie was verloren gegangen in der Zeit? Oder war euch klar, da muss man ein bisschen durchhalten und dann wird's auch wieder?
Also man kriegt schon ein bisschen Angst, weil natürlich da die ganze Existenz dran hängt und man eben sich nicht drauf verlassen kann, dass das Jahr schon wieder wird. Ich meine, ich bin ein relativ positiver Mensch. Irgendwie hatte ich schon so diesen, in mir das drin, so ja, das wird schon wieder, aber gleichzeitig liegst du halt abends im Bett und denkst dir, krass, was denn, wenn nicht eigentlich? Also dann ist halt in einem Jahr, 2 Jahren die Karriere vorbei, in Anführungszeichen, und was mache ich dann wieder? Das war schon, das hat schon gearbeitet in einem, muss man sagen. Also von meiner persönlichen Warte aus.
Absolut. Das ging uns natürlich ganz genauso, dass man dann irgendwie dachte, okay, kommt das denn wieder und wiefern wird sich das auf einem Niveau XY unter dem Vor-Corona-Niveau stabilisieren? Und klar hat man da auch sich Gedanken über die Zukunft gemacht.
Deswegen kauf Tickets.
Auf jeden Fall. Du hast das eben gesagt, singen ist jetzt vielleicht nicht deine allergrößte Stärke, aber was könnt ihr denn so gegenseitig voneinander lernen aus der jeweiligen Profession für so eine Bühnenshow?
Was kann ich von euch lernen?
Nichts.
Also ich glaube, was heißt lernen, aber ich glaube, es war von Anfang an, wenn ich zumindest direkt so, dass das super funktioniert hat, auch das Humorlevel, egal wie hoch oder niedrig man das ansieht, auf jeden Fall ist es auf einer Ebene und ja. Das Improvisieren hat direkt immer super geklappt und ich glaube, da hat man, also ich habe zumindest viel davon lernen dürfen, von dem, wie du auf der Bühne improvisierst. Ich erinnere mich noch an den Abend im Milovic, wo ich sehr viel Bammel vorhatte. Wir haben mal so einen Zweierabend quasi im Milovic gemacht.
Kölsch-Bayerischen
Abend, der auch top vorbereitet war, eine halbe Stunde vorher. Es war wirklich sehr viel Improvisation dann drin und ich hatte wirklich schon ein bisschen Bammel, weil da keine Band im Hintergrund war. Und genau, also da kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich wirklich was von dir gelernt. Du musst jetzt aber auch nicht sagen, dass du was von uns gelernt hast.
Naja, weil dann würde ich, das würde mit einschließen, dass ich jetzt besser singen kann, was einfach immer noch nicht stimmt. Aber also, was ich wirklich sagen kann, dass diese Harmonie auf der Bühne, das weißt du ja vorher auch nicht, egal wie gut man sich versteht, ob das wirklich funktioniert. Und Basti und ich sind ja dann erst ja meistens dann doch der Hauptdarsteller auch von der Band. Also wir haben sehr viel Bühnenzeit zusammen auch in allen Stücken gehabt und es klappt tatsächlich immer mega gut. Und auch die Impros, was mir dann passiert, ich gehe manchmal ins Improvisieren rein und dann kann er da gut mit. Und wenn wir mal lachen müssen, dann wir versuchen es zu vermeiden, aber es ist ja auch lustig, wenn es dann auch authentisch ist, dann kann es auch sein, dass wir uns mal totlachen, weil wir gerade den anderen sehr lustig finden, überraschenderweise.
Improvisiert ihr denn auch oder überlasst er das dem Schauspielprofi?
Nö, ich glaube, also wie Simon gesagt hat, das passiert automatisch. Also das, da sagen wir mal, da gibt es auch in der Band unterschiedliche Level von, die finden es gut, wenn man improvisiert oder nicht. Also ich habe auch schon das ein oder andere Mal dann hinterher, also jetzt halte ich da mal ein bisschen mehr an den Text. Und natürlich muss man wirklich den Grad finden zwischen, man verliert sich jetzt und jetzt, dann ist es dahin. Aber so ganz starre Leitplanken, wenn es sich irgendwie, also ne, wenn es auch nicht auf Teufel komm raus, so Witz komm raus, nicht. Aber wie Simon schon sagt, da passiert irgendwas und wenn man dann darauf eingeht und auch mit dem Publikum vielleicht mal interagiert, weil im Publikum irgendwas Witziges passiert, dann macht das Ganze auch authentischer, weil wir eben, ne, wir sind nicht das Staatstheater Wien, sondern wir sind halt dementsprechend auch noch Lernende und das ist auch ganz allen Leuten ganz klar, die da hinkommen.
Man darf es sich halt nicht vornehmen. Das ist immer das Problem. Man neigt dann dazu, wenn es einmal klappt und irgendeine lustige Aktion am Tag vorher passiert ist, dann wollen alle sich da irgendwie draufsetzen und dann wird es auch albern und dann wird es auch fahrig. Dann verlierst du das Stück und auch die Ernsthaftigkeit. Bei allem Spaß müssen die Leute trotzdem den Eindruck haben, okay, die haben sich vorbereitet.
Ja, ja.
Wie wichtig ist das? Also ich meine, man hat euch am Anfang natürlich vor allem irgendwie als Karnevalsband wahrgenommen und es gibt halt diese Karnevalssession, aber es gibt auch noch viel Restjahr und ihr macht auch total viel, aber wie wichtig ist das, sich dann irgendwie auch immer so ein Stück weit irgendwie neu zu erfinden und neue Sachen zu machen? Also ihr macht auch Kinderkonzert, also total viel, aber ist das so eine Entwicklung? War ich das von Anfang an klar oder stand man da irgendwann so beim ersten Mal nach der Karnevalssession und dachte, ja, und jetzt?
Es war eigentlich ja umgekehrt. Wir haben gesagt, wir würden gerne Musik oft in der Sprache machen. Und dann war klar, dass der Karneval ein Teil der DNA ist, wenn man als Band auf Kölsch ist. Also für uns war das klar. Ich glaube, da gibt es ja bis auf BAP vielleicht eigentlich keine Ausnahme. Und deshalb war das immer klar, dass es ein Teil ist, aber eben ein Teil. Also, dass wir immer auch andere Dinge machen wollten. Und übers Jahr spielen wir ja auch nochmal so viel wie in 6 Wochen im Rest des Jahres, wow. Irgendwie dann halt relativ einfach normale Rockkonzerte und dürfen da auch immer wieder neue Dinge erleben und uns da entwickeln. Sind bei Rock am Ring dieses Jahr, hätten wir auch niemals gedacht.
What?
Ja. Ach,
geil, wusste ich gar nicht.
Ja. Und
lange nicht mehr gesprochen.
Ja. Und eben solche Theater.
Privat überhaupt nicht.
Ja, genau. Und eben solche Theatergeschichten. Oder jetzt in diesem Jahr will man dann mit Orchester wieder was machen, was auch mit dem Karnevalesken gar nichts zu tun hat. Und das ist alles für uns sind das alles Teile quasi dessen, was uns als Band irgendwie auch wichtig ist. Und auch diese Abwechslung hält das ja auch Ganze dann auch lebendig.
Wie ist das bei dir? Also du machst auch total viele Sachen, aber merkst du auch irgendwie dann ab und zu, ich muss mal wieder was ganz anderes machen, irgendwie nochmal was Neues ausprobieren?
Ich mache das schon gerne, ja. Also ich bin ja auch dadurch beruflich eh relativ breit in all diesen Darstellungsformen aufgestellt, also Schauspieler, Synchronsprecher, eben dann Comedian, aber manchmal finde ich das schön, dann eben auch mal wieder eine Lesung zu machen, eine ernsthafte Lesung vorzubereiten, sich da irgendwie reinzufuchsen in irgendwie sich von afrikanischen Autoren irgendwelche Texte dann irgendwie bearbeiten und dann auch mal wieder Theater spielen und ich glaube dadurch bleibt man auch frisch, also ich liebe meinen Beruf eh, aber so laufe ich gar nicht Gefahr, dass mir irgendwas fad wird. Also langweilig auf Hochdeutsch.
Ich glaube, das hätten wir jetzt so gerade noch, also gerade noch verstanden. Weil du gerade Rock am Ring gesagt hast, jetzt bei so einem Auftritt oder wenn ihr was weiß ich in Süddeutschland oder so auftretet, denkt man da eigentlich manchmal, Vielleicht wäre es ja doch besser, auf Hochdeutsch zu singen. Ist das nicht auch komisch, wenn man dann vor Leuten steht, wo man gar nicht weiß, verstehen die denn jetzt eigentlich wirklich, was wir da singen? Oder merkst du direkt, das spielt keine Rolle?
Das war also, für mich war das, wenn wir, als wir zum ersten Mal irgendwie nach 2-3 Jahren der Bandgeschichte rausgefahren sind, ich glaube, das erste Mal war auch tatsächlich München, ja. Hat man sich schon gedacht, okay, was ist denn jetzt hier los und so, wie kommt das an, wie funktioniert das? Aber A, sind Kölner überall, das haben wir wirklich kennengelernt, und B, spielt die Sprache nicht immer wirklich die entscheidende Rolle, wie wir eben schon festgestellt hatten. Also ich erinnere mich, meine absolute Lieblingsgeschichte, wir haben in Hamburg in im Punkrock-Schuppen gespielt zum ersten Mal, und da standen dann irgendwie, ich habe das während des Konzertes gesehen, haben irgendwie 600 Leute, stand halt so ein Pauli-Punker-Pärchen da. Und ich dachte, okay, was machen die denn da? Und die standen da so. Und nach dem Konzert bin ich hingegangen, haben der Theke mit denen Schnaps getrunken. Und die meinten so, ey, ich habe gar kein Wort verstanden, aber euer Logo ist ein Totenkopf. Deshalb haben wir gedacht, gucken wir uns das mal an. Und die sind seitdem jedes Jahr in Hamburg im Konzert. Und das deshalb fand ich dann schon ganz schön. Und auf Hochdeutsch zu singen, hat mir tatsächlich nie überlegt. Weil das würde uns, wie ein Marketier sagen würde, unsere USP auf jeden Fall klauen. Weil es gibt 1 Million wundervoll talentierte Bands, die in Deutschland auf Hochdeutsch Pop- und Rockmusik machen. Und ich glaube, das wäre dann wäre man einer von vielen und hätte eben nicht dieses
USP. Dann wärt ihr ja einer von 1 Million. Oh.
Da müsste man mal einen Song drüber machen. Ja. Du hast eben ganz kurz die USA angesprochen. Ich frage mich immer bei jetzt so einer Show, meine Erwartung ist, das klingt für mich so, das ist so total Unterhaltung, das macht irgendwie Spaß, da ist man mal raus für, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so. So wie die Weltenlage ist, denkt ihr, ist das okay, sozusagen reine Unterhaltung zu machen, oder muss man es vielleicht jetzt gerade, weil man einfach manchmal den Kopf auch freikriegen muss? Also Weil natürlich auf der anderen Seite aber so viel passiert, dass man auch immer denkt, muss ich dazu nicht irgendwie Stellung nehmen oder so?
Ich glaube schon, dass man das muss. Also wer ist es, Comic Relief oder wie heißt es? Man muss, glaube ich, einfach schon mal ein bisschen den Kopf freikriegen für 1-2 Stunden, sonst wird man ja verrückt. Also gerade in welchem Tempo jetzt gerade die Nachrichten und auch absurdeste Nachrichten auf einen einprasseln, das ist, glaube ich, das ist ja sonst überhaupt nicht zu verarbeiten. Das muss auch erlaubt sein. Und wir haben ja auch immer wieder Anspielungen. Ich weiß, habe gerade noch Bilder gesehen, 2016 zum Beispiel.
Da hatten wir Trump schon.
Hat der Janni, ein anderer Kollege, als Donald Trump mitgespielt. Und da war das alles noch so ein bisschen witzig. Und mittlerweile ist es so, wenn ich Karnevalskostüm einen als Donald Trump verkleidet sehe, ich okay, da kannst du aber auch als Mussolini gehen.
Ja,
das ist
ja
jetzt irgendwie.
Schön, dass du Mussolini gesagt
hast.
Ja,
weil das andere wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ist ja schon so ein bisschen, ja. Okay, der Witz ist jetzt dann raus. Genau, ja.
Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass die Leute mal wieder Freigang im Hirn haben einfach. Und wir beide, oder sowohl Casala als auch ich als eigene Person, wir positionieren uns eh auch viel, aber es gibt eben Raum dafür, und es muss aber auch einfach Raum geben für einfach Unterhaltung. Und die Leute gehen dahin, um unterhalten zu werden, nicht eben jetzt wieder irgendwie mit schweren Themen aufgeladen zu werden. Da kommen die dann woanders hin.
Ist das? Also in Deutschland habe ich das Gefühl, dass eben so reine Unterhaltung oft, sag mal, was jetzt den Stellenwert angeht, es so ein bisschen schwierig hat. Also mein Eindruck ist, dass trotz der politischen Lage die Amis das irgendwie einfach, die machen das irgendwie mit so einer größeren Lockerheit als wir. Oder habt ihr das Gefühl, da verändert sich was? Oder seht ihr es vielleicht gar nicht so?
Ich habe das Gefühl eher, dass es tatsächlich dazu geht, dass die Leute einfach wieder unterhalten werden wollen, ohne eben irgendeinen moralischen Unterbau. Aber generell sind die Amis da schon weiter, was Entertainment generell betrifft. Da wird gar nicht so viel hinterfragt. Da muss man sich auch eben nicht wie bei uns, bist du jetzt Kabarettist, bist du Satiriker, bist du Comedian? Diese Unterscheidung gibt's nicht. Da ist halt Sir Ian McKellen als wirklich staatstragender Schauspieler, spielt aber auch gleichzeitig einen Mutanten, der mit seinen Gedanken Metall verbiegen kann. Und das wird nicht hinterfragt. Und dann sitzt er bei Jimmy Kimmel und macht, also der jetzt nicht mehr vielleicht mit 87, aber theoretisch macht er einen Lip-Sync-Battle. Und bei uns bist du halt entweder so ein pseudo-intellektueller Schauspieler oder halt ein Quatschkopf. Und dazwischen, was ja Quatsch ist, wir machen alle Unterhaltung. Und das muss mal irgendwie, glaube ich, mal in den Köpfen klarer werden, dass man auch eben sehr schlau sein kann und irgendwie tragende Rollen spielen, aber genauso gut auch Quatsch machen kann.
Und das absolut, ich glaube, das ist aber tatsächlich was ich an Köln liebe, weil im Karneval, ne, da verkleidet sich da steht wahrscheinlich der Finanzbeamte neben dem Steuerhinterzieher an der Theke. Der eine ist Giraffe, der andere ist Prinzessin Lillifee, und das spielt da keine Rolle. Und man kann sowohl Karneval feiern und politisch sein, man kann halt auch Quatsch machen und politisch sein. Ne, mein liebstes Beispiel sind einfach die Ärzte, die haben den Anti-Nazi-Song aller Zeiten geschrieben, aber singen auch Songs wie Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert, ja. Der jetzt nicht so richtig tief hat, und das hinterfragt auch einfach niemand.
Ja, das ist richtig. Ich fand das lustig, dass du das eben mit Donald Trump gesagt hast, weil ich mich das nämlich tatsächlich auch gefragt habe. Man fand ja vor ein paar Jahren, fand man das ja lustig, aber ich habe dieses Jahr keinen einzigen Menschen gesehen, der als Donald Trump verkleidet waren kann.
Ich habe in den Sälen tatsächlich einige Leute gesehen und habe auch kurz überlegt, also ob ich irgendwie nach dem Konzert gehen und mal einfach mal fragen, wie was, also ob das, ist das eine bewusste Entscheidung oder versteht er es einfach nicht, was da gerade passiert? Weil eigentlich soll ja Satire darf alles und man darf alles, aber ich finde, muss halt schon, also ich fand es ganz verstörend in der jetzigen Situation, wenn man sieht, was er gerade anrichtet und was er tut und wo er steht und welche Verrohung da stattfindet, fand ich das wirklich sehr bedenklich.
Mhm. Bei dir habe ich rausgehört, weil du das gerade sagtest, so mit Satire, Kabarett, Comedy, dass das schon was ist, was einen, wenn man so das macht, was du machst, dass einen das oft begleitet, oder? Dass Leute einen gern so einsortieren
natürlich,
wollen.
Natürlich, also ich habe auch mein neues Programm, mein aktuelles Hybrid zum Beispiel, ist mein Stand-Up-Comics Programm von allen. Und ich habe früher viel das Thema Rassismus auch in meinem Programm gehabt und habe das jetzt auch bewusst im neuen, im aktuellen weitestgehend rausgehalten, weil ich eben diesen Stempel nicht endgültig drauf haben wollte, dass ich dann die Schublade ist auf und die Leute haben im Kopf, ja, sagen, Pierce, da redet er wieder nur über Rassismus und da habe ich eventuell keinen Bock jetzt drauf, weil ich einfach jetzt nur einfach lachen möchte und da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil Deutschland halt sehr viel in den Schubladen denkt und dann, dass man halt, das muss man schnell rausspringen, bevor die Schublade zugeht.
Hast du das von deiner Mutter gelernt, die Schauspielerin?
Meine Mutter war auf jeden Fall der unangepassteste Mensch, den ich kannte und das habe ich vielleicht so ein bisschen von ihr, bloß nicht eben in irgendwo reingedrängt werden. Also das war ihr immer schon dann zu eng, da musste sie eben mit Fleiß raus, aber die hat natürlich mit diesem Comedy-Beruf nicht, da hat sie nicht viel mit zu tun gehabt. Wobei die auch Kabarettistin kurzzeitig war, die war bei der Lach- und Schießgesellschaft eine Session, wie man in Köln sagt.
Ja, und in irgendeinem Interview habe ich gesagt, habe ich dich gehört, da hast du gesagt, sie sei irgendwie einer der lustigsten Menschen.
Das war sie auf jeden Fall, ja. Das war sie. Ja.
Also kommt es vielleicht ja doch von
ihr. Das schon, ja, die große Schnauze. Zum Glück habe ich die von ihr.
Milovic, haben wir gehört, wird irgendwie eine Rolle spielen. Jetzt wart ihr früher damit auch auf der Volksbühne mit dem Theater. Jetzt seid ihr in der Stadthalle, ist ein völlig anderer Saal, ein ganz anderer Raum. Was macht das mit so einer Show? Also habt ihr da irgendwie eine Vorstellung von? Das andere ist irgendwie, glaube ich, intimer, also hat irgendwie eine andere Atmosphäre, oder?
Also wir haben ja jetzt in der Stadthalle Köln schon unsere Kinderkonzerte beispielsweise spielen dürfen, das auch eine Nummer größer war, als wir das vorher gemacht hatten. Und das funktioniert gut. Die Atmosphäre da ist sehr, sehr schön. Die BetreiberInnen machen das auch wirklich toll. Aber natürlich ist es ein bisschen größer. Und da ist die Frage, ne, da wird es dann wieder so beim gucken, wie spielt man die Leute an? Sagt man sowas?
Perfekt. Ja. Du hast mein Memo noch gekriegt.
Das ist natürlich ein bisschen in der Volksbühne. Früher Milovic waren es 400, jetzt sind es 1000 oder 900. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber die Atmosphäre da ist ganz schön. Und wir mussten ja, wir hatten ja keine Option. Wir mussten ja raus und deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir da ein neues Zuhause gefunden haben.
Wie siehst du das? Also wir hatten diese Diskussion oder diesen Rechtsstreit, muss man ja sagen, bei der Volksbühne. Wir haben natürlich die Situation am Brüsseler Platz, wo es immer um Lärmbelästigung geht. Jetzt ganz aktuell Scharfenstraße. Wir wissen, im Tanzbrunnen muss man um 22 Uhr im Sommer aufhören, egal wie schön es gerade ist und wie viel Lust eigentlich alle hätten. Ich finde es total schwierig, weil klar, irgendwie Bedürfnis nach Ruhe ist ja verständlich, aber wir leben halt in einer Stadt. Wie blickst du da drauf, auf diese Diskussion, auf diese aktuelle?
Also ich finde, es ist ambivalent und nicht ganz zu vergleichen immer alles. Also Brüsseler Platz sehe ich ein bisschen anders, weil ich habe auch mit einem Anwohner mal gesprochen und der hat mir das mal ein bisschen geschildert. Also da geht es nicht nur darum, dass es laut ist, sondern da geht es halt auch um Drogenkonsum. Da geht es auch um Leute, die in irgendeiner Art und Weise dann auch ab 17 Uhr sich nicht mehr sicher fühlen, wenn sie da lang gehen und ähnliches. Und das, finde ich, ist schon mal ein bisschen was anderes. Ein öffentlicher Platz, der in irgendeiner Art und Weise umfunktioniert wird. Jetzt höre ich mich an wie mein eigener Vater. Nein. Also ich finde es schwierig, wenn jemand neu irgendwie hinzieht an einen Platz, wo viel gefeiert wird und dann sagt, oh, huch, ich bin ja jetzt hier in der Stadt. Da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für. Und ich finde auch, wenn ein einzelner frustrierter Anwalt, der neben einer jahrzehntelangen Veranstaltungs- und Kulturstätte nichts anderes zu tun hat, als permanent die Dezibelzahl zu messen und dann in irgendeiner Art und Weise juristisch vorzugehen, das finde ich sehr bedenklich, wenn man damit durchkommt. Also das persönliche Recht muss überhaupt gar keine Frage, aber also bestenfalls habe ich kein Verständnis, eher macht es mich manchmal wirklich ein bisschen aggro, weil ich denke so, Jung, dann zieh doch aus oder komm mal vorbei oder trink vielleicht mal zwei Kölsch ruf meinen Freund an, wenn du einen hast, aber hör doch mal auf die ganze Zeit. Und das finde ich dann halt nicht so schön. Das gibt es ja dann auch in Bonn am Kunstrasen beispielsweise, wo es auch so im Prinzip wegen ein oder zwei Anwohnern werden da Lärmschutzmaßnahmen für in Millionenhöhe nötig. Und die Frage, in was für einer Gesellschaft, was für einer Stadt wollen wir leben? Also ich hätte gerne noch Konzerte und Kultur und deshalb könnte ich mich in Rage reden, aber höre jetzt auf.
Ich habe einen witzigen Fall aus Bayern. Da ist es andersrum, da ist ein Münchner, ist aufs Land rausgezogen, weil er aufs Land ziehen wollte und hat sich da einen alten Hof gekauft und dann angefangen, sich zu beschweren, dass die Kuhglocken ihm zu laut sind. Ja, und er hat erstmal recht bekommen. Mittlerweile ist er wieder weg, aber das ist ja, also das ist das Gleiche in Grün. Einfach total absurd, er zieht raus, weil er aufs Land möchte, aber alles, was das Land dann ist, der Geruch hat ihn auch gestört und eben diese Kuhglocken, dann, und dann beschwert er sich. Wenn man echt denkt, Leute, dann zieht dahin, wo es genauso ist, wie ihr es wollt, aber sorgt nicht dafür, dass da, wo ihr hinzieht, es so wird, wie ihr es wollt, weil das ist Quatsch.
Ich würde darauf wetten, das gibt es nur in Deutschland. Also wir waren mal in Südafrika unterwegs, in so einem in so einem Wildlife-Park, und da konnte man dann so irgendwelche Villen direkt an Wasserlöchern mieten. Und dann hat uns einer von den Parkrangern gesagt, ja, da hat sich letzte Woche ein deutsches Pärchen beschwert. Die haben wollten extra in den Park an dieses Wasserloch und haben sich dann beschwert, weil morgens die Nilpferde ja laut sind. Ja.
Also, Ruhe!
Ja, was? Sag mal! Kann ja mal persönlich mit denen sprechen. Ja. Also furchtbar.
Ja, da empfehle ich sehr, wenn man so Bewertungsportale liest, gibt es auch so schöne Zusammenstellungen von Leuten, die sich dann beschweren, dass Fische im Meer sind oder... Aber ist das in München ein Thema? Also so Lärm, gibt es da solche Debatten auf Plätzen oder irgendwie an Veranstaltungsorten?
Auf jeden Fall. Also München, ich glaube, wir sind die einzige Stadt, die den Beruf des Silencers hat. Und bei uns ist ja in Bayern sehr streng, nach 22 Uhr, also mittlerweile 23 Uhr im Sommer, darf man nicht mehr mit Getränk vor die Tür. Und wenn das so ist, dann...
Vor eine Kneipe oder darf ich mich auch nicht vor meine eigene Tür?
Nee, vor die Kneipe nur. Und da muss auch Ruhe sein draußen. Und wir haben wirklich an den Kneipen in München, gibt es Menschen, die pssst machen. Wenn die Leute sich draußen, wenn die vor der Tür stehen, eine rauchen und sich unterhalten. Und das gibt es, glaube ich, wirklich nur in München.
Moment, aber das sind, das war jetzt gerade ein komödiantischer
Nein, das ist, die heißen auch Silencer.
Die werden bezahlt?
Keine Türsteher, also weil das in Kneipen brauchst du keinen Türsteher, der schaut, dass Leute nicht reinkommen oder was, sondern die sind nur dafür da, dass vor der Tür Ruhe ist.
Die werden bezahlt dafür, dass sie machen.
Ja, also dauert ein bisschen länger. Mein Bruder hat ein Restaurant und da waren gegenüber war so ein älteres Pärchen, Riesenfans von meiner Mama, auch Fans von mir, waren immer super freundlich und um 11:01 da bei denen waren immer, die sind um 9 ins Bett und um 11:01 ging das Licht an. Die Losung bei uns hieß dann immer, Achtung, bei Hitlers brennt noch Licht. Daher kommt mein Gedicht übrigens. Ja. Weil die haben dann geschaut, ob jemand noch mit Getränk vor der Tür ist und haben dann die Polizei gerufen. Meine Mutter hat einmal das Lokal für meinen Bruder gemacht, weil der nicht da war. An einem Montag im Sommer, es war nichts los und sie ist halt kurz nach 11 ist sie raus mit einem Glas Rotwein und einer Zigarette. Dann klingelt das Telefon im Lokal, der Koch bringt das Telefon zur Mama raus und dann waren die Nachbarn dran, meinten, grüß Gott, Frau Blumhoff, wir sind von gegenüber, gestern haben wir sie im Komödienstall gesehen, sehr gut. Jetzt haben wir nur gesehen, sie stehen noch draußen und es ist kurz nach 1, kurz nach 11, jetzt müssten wir sie bitten reinzugehen, sonst müssen wir leider die Polizei rufen. Schöner Abend, ne? So, wirklich. Also Wahnsinn. Das ist in München schon nochmal eine Nummer extremer, also da gibt es kein Bauchgefühl, laissez-faire, bla bla, da gibt es halt Regeln und die werden eingehalten, ansonsten schäbert's.
Aber das stimmt, ich habe mal, ich war während meiner Journalistenausbildung in München ein paar Wochen und dann haben wir mal ein Bütchen oder ein Kiosk
gesucht. Der eine Kiosk.
Haben wir nicht gefunden und dann waren wir in irgendeinem Imbiss und hatten uns da Bier gekauft und dann hat der uns gesagt, wir dürfen aber jetzt mit dem Bier... Wir wollten das halt mitnehmen, das sollte halt ein Wegbier werden. Ja. Und dann hat er gesagt, nee, ihr müsst es schon hier trinken. Und dann haben wir gesagt, wie, warum? Dann hat er gesagt, wir dürfen jetzt nicht, wahrscheinlich war das dann irgendwie, keine Ahnung, zu späterer Stunde, wir durften dann nicht mit dem Bier da raus. Ja. Das fand ich total absurd. Aber offensichtlich stimmt das, ja.
Ja, aber also da die Kioskkultur ist mittlerweile auch in München angekommen.
Ja?
Weil es war, also bis vor 2 Jahren gab es das nicht. Also du durftest einen Kiosk aufmachen, aber du musst dann um 20 Uhr schließen. Wo auch bei uns der Ladenschluss ist.
Sehr gut.
Und jetzt gibt es. Deswegen, es gab immer einen Kiosk in München. Da wo auch alle wussten, wenn du sagst, wir treffen uns am Kiosk, dann wussten wir Kiosk an der Reichenbach, wo du wahrscheinlich auch warst, an der Isar. Das war der einzige.
Aber München habe ich damals dann auch genannt, ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Städte gibt, aber da ist ja auch die Stadt, wo StraßenmusikerInnen vorspielen müssen, wenn sie irgendwie wenn sie irgendwie auf der Straße was zum Besten geben wollen.
Aber wo muss man denn davor spielen? Vor dem Stadtrat? Stadt. Oder?
Ja, vom Straßenmusikbeauftragten. Konsul.
Nee, das stimmt, oder?
Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich würde es sofort unterschreiben, dass das stimmt.
Also ich glaube, da gibt es so eine Stelle bei der Stadt, da müsstet ihr dann hingehen und müsst sagen, wir würden uns gerne hier mal auf die Straße stellen und dann spielst du vor und dann sagt er, ja, nee, sorry, aber jetzt.
Zwei Töne nicht getroffen, Kölsche ehrlich Musik. Gesagt.
Stark, aber das würde ich aus Gag gerne mal machen.
Ja.
Und einfach so ein bisschen das absurd.
Lass uns mal ein bisschen noch so über Pläne in diesem Jahr reden. Wir haben uns vorher unterhalten, ich habe jetzt gesagt, ich war Karneval auch bei euch sozusagen, nämlich in dem, was mal euer Brauhaus werden soll. Wie kam es denn zu der Idee?
Also tatsächlich geboren wurde die Idee während Corona, weil wir überlegt haben, wir können keine Live-Musik mehr machen vielleicht, was weiß es nicht, lass uns ein zweites Standbein suchen. Natürlich eigentlich ziemlich dumm, sich während Corona eine Gastronomie jetzt mal, aber gut, da haben wir jetzt so nicht gedacht. Und dann reifte das so heran und dann hat man nach dem passenden Location gesucht und einem Partner gesucht und als das fügte sich alles so zusammen und deshalb sind wir sehr froh, dass wir jetzt, dass Marie und Johann justamente jetzt quasi gerade während wir sprechen wahrscheinlich rollen die Bagger, hätte ich beinahe gesagt, an, also die Leute, die erstmal alles abreißen, weil das ja keine Gastronomie war und wir sind sehr froh mit dem Till, dem Chef vom Johann Schäfer aus der Südstand, einen Partner zu haben und sind ja maximal aufgeregt auch ein bisschen, dass wir dann im Dezember unser eigenes Brauhaus eröffnen dürfen.
Was macht ein gutes Brauhaus aus?
Ja, vor allen Dingen natürlich gutes Essen und ein Wohlfühlambiente. Das finde ich ganz wichtig. Auch natürlich muss das Bier lecker sein. Das Personal muss auf jeden Fall stimmen. Und wir versuchen, dass das alles schön wird.
Was sagt der Bayer? Da bist du doch auch Experte, oder?
Da bin ich Experte, aber da vertraue ich den Jungs voll und ganz. Ich weiß, dass die einen guten Geschmack haben bei der Auswahl, wo wir hingehen, wenn wir uns in Köln treffen. Deswegen, die wissen, was sich gehört.
Welche Brauhäuser gefallen dir denn besser? Bayerische oder Kölsche?
Wie ist denn das Sendegebiet?
Ein Podcast kann man überall hören.
Nee, natürlich gefallen mir dann schon eher bayerische Brauhäuser besser. Das ist einfach, das Hobby gelernt, die Speiseauswahl ist einfach das, was ich kenne und dann auch die Bierauswahl. Mir schmeckt halt helles Bier. Es tut mir sehr leid jetzt. Ich weiß, die Augen werden schon wieder düster. Mir schmeckt halt das Münchner Helle besser als Kölsch. Ist einfach so, Gott, ich werde richtig nervös. Es verdunkeln sich die Scheiben hier.
Ich darf leider doch nicht mitmachen beim Stück.
Aber ich bin gespannt, ich werde auf jeden Fall oft da sein bei euch.
Ja.
Öfter als ihr vielleicht sogar, mal gucken.
Wir haben ja auch quasi einen zweiten Raum, in dem auch eine Bühne steht.
In dem auch Bayern sitzen.
Das ist so eine Einzelkabine, so ein Glaskasten.
Da steht die ganze Zeit so ein Tuba-Spieler.
Ja, das ist ja echt der Bayern.
nee, Spaß beiseite, wir haben einen kleinen Veranstaltungsraum in der Bühne und da werden wir halt auch kulturelles Programm auf jeden Fall anbieten. Comedy, Stand-Up-Lesungen und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf komme, aber dann spielen wir.
Vielleicht kann ich das spielen. Ich spiele aber eh in Köln dieses Jahr noch.
Ja. Frage ich natürlich gleich auch noch. Klar. Ja, das steht ja außer Frage. Aber jetzt muss ich dich auch noch mal einmal fragen, welches Bier findest du denn besser?
Ich mag Kölsch schon sehr und ich würde auch immer Kölsch nehmen, aber auch aus rein praktischen Gründen. Also weil ich werde immer so satt von bayerischem Bier.
Ja, es ist auch wahnsinnig viel.
Das ist so, man ist dann immer so, und wenn ich mir jetzt vorstelle, und ich war noch nie auf der Wiesn. Ich war noch nie auf der Wiesn. Vielleicht muss ich dieses Jahr mal irgendwann mal hin, weil das nicht gesehen zu haben, wäre ein bisschen albern. Aber wenn ich mir dann vorstelle, du kriegst da eine Maß.
Alter, Wahnsinn. Schau, wir haben viel geübt damals. Ja,
und dann hat man irgendwie dann so ein Liter Bier in seinem Krug. Ich meine, also so schnell kann man den doch gar nicht trinken, dass man am Ende nicht einfach nur noch so warmen Urin da drin hat.
Und es geht, komm. Ja? Ich weiß, das können wir jetzt vielleicht ausmachen. Ich mache dieses Jahr einen Tisch für uns, klar, dann gehen wir auf die Wiesen.
Ja, sehr gut. Ja. Und da berichten wir live für die HörerInnen vom Podcast mit K.
Aber es ist schon wirklich viel Bier. Aber auf der anderen Seite, als wir letztes Mal das Stück gespielt haben, vor 7 Jahren, waren wir so müde danach und dann meinte Basti Ehner, sollen wir noch einen Kölsch trinken? Und dann sind wir noch ins Terrarium gegangen in der Südstadt und die haben einen Kölsch bestellt und dann gezahlt. Und dann hat der Basti gesagt, so, gehen wir nach Hause. Ich so, warte, wir trinken ernsthaft ein Kölsch? Also das sind 0,2 Liter Bier. Das ist das, was beim Maßkrug auf der Wiesn übrig bleibt. Da bestellst du schon das Neue.
Das trinken in Bayern die Kinder wahrscheinlich. Yeah. Aber jetzt muss ich natürlich fragen, also es gibt ja Leute, die sagen Karneval, Wiesn, das ist vergleichbar, das ist irgendwie alles so rumtata und laut und alle besaufen sich. Muss man da mal gewesen sein? Kannst du uns jetzt mal hier in der Diaspora sagen,
Da gehen die Meinungen ja stark auseinander. Ich finde schon, also man muss sich auf jeden Fall mal ein eigenes Bild gemacht haben. Weil ihr kennt ja auch die Reportagen auf RTL 2 über den Kölner Karneval, die ja das auch nicht so widerspiegeln, wie es dann wirklich ist. Also es ist bestimmt in Teilen so und genauso ist es auf der Wiesn auch. Das ist schon auch schön und auch echt auch gesellig und auch friedlich. Und klar gibt es dann diese Trottel, die sich einfach zusaufen und dann gibt es auch Übergriffe, was total schlimm ist. Aber generell ist es schon ein Fest, wo man mal gewesen sein kann. Ich finde, muss ist immer so ein schweres Wort.
Das stimmt. Du hast das gerade schon angesprochen. Es gibt noch mehr Gelegenheit, dich in Köln zu sehen in diesem Jahr. Klär uns doch mal auf.
Ja, ich habe am 2. November spiele ich mein Comedy-Solo-Programm Hybrid auch in der Stadthalle Mülheim. Allerdings in einem kleineren Raum.
Das werden wir doch erstmal sehen.
Das wollen wir doch erstmal sehen. Stimmt, ja genau. Wenn ihr jetzt alle Tickets kauft, dann gehe ich in den großen Saal.
Du hast eben schon so ein bisschen gesagt, worum es geht, aber kannst du noch ein bisschen was erzählen?
Die Programme sind immer sehr nah an mir dran und es geht viel auch um, ja, ich bin halt 40 geworden, also jetzt bin ich schon 43 und die Änderung, die der Körper da durchmacht und den Struggle, den man dann hat und aber auch sonst einfach tatsächlich sind es Alltagsbeobachtungen, die ich einfach in den letzten Jahren gemacht habe. Also ich glaube, da ist tatsächlich für jeden was dabei. Es geht auch um Beziehungen und alles, was man halt so erlebt als Mensch und ist sehr, sehr lustig. Ich bin sehr stolz auf das Programm tatsächlich. Also es ist mein drittes, aber ist mein absolutes Lieblingsprogramm bis jetzt. Und die ersten zwei waren schon sensationell.
Also ich kaufe mir Karten. Yeah.
Und ich muss mal sagen, ich hatte im Archiv so ein bisschen geguckt nach alten Artikeln über euer Theaterstück und da hast du noch keine grauen Haare, Basti, ist mir dann aufgefallen. Also wenn man jetzt so mit dem Älterwerden und Veränderung des Körpers, ich glaube, das betrifft uns alle.
Das stimmt. Und du hast auch noch, ich weiß noch, dass du in einem Stück dir den Bart grau färben musstest.
Ja, das war, und seitdem habe ich die Farbe nicht mehr rausgekriegt.
Das hat überhaupt nichts mit Älterwerden zu tun. Und du hast ein Gustl Beyerhammer T-Shirt an, finde ich ganz wunderbar. Natürlich vor allem, glaube ich, den meisten tatsächlich bekannt als, ich sag jetzt mal, Vater des Pumuckl. Da können wir dich auch sehen.
Pumuckl können wir mich auch sehen, in den neuen Geschichten vom Pumuckl, die dann auch im Winter, glaube ich, erst anlaufen. In der zweiten Staffel bin ich wieder, aber mit einer mittelkleinen Rolle zu sehen. Und in der ersten Staffel war ich auch schon. Und es ist sehr gut geworden. Also alle SkeptikerInnen, das ist wirklich eine sehr gelungene Neuauflage von dem Pumuckl. Es wurde sich auch eben entschieden, den auch wieder zu zeichnen und nicht zu animieren, dass er sieht genauso aus wie der alte Pumuckl, er klingt wie der alte Pumuckl und er ist genauso lustig und frech. Und der neue Eder, der Flori Brückner, macht es mega gut. Das ist wirklich einfach sehr, sehr gut, wirklich.
Ich finde es auch super. Ich hätte es nicht gedacht, aber mich hat es tatsächlich total berührt, weil es irgendwie natürlich auch wegen dieser KI-Hans-Klarin-Stimme, aber ich fand es so irre. Also man hat sich in seine Kindheit total zurückversetzt. Hast du es gesehen?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Musst du mal gucken, ist wirklich gut. Ja, freuen wir uns. Aber erstmal freuen wir uns natürlich auf euch auf der Theaterbühne. Wie wir gerade erfahren haben, es gibt noch Restkarten für die dritte Show. Sag nochmal wann, Basti?
Am 10. April.
Am 10. April, also da gibt's noch die Chance, das zu sehen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das richtig gut wird. Ich finde, das klingt sehr lustig. Hatte viel Spaß mit euch. Vielen Dank für den Besuch. Euch
danke
beiden.
Auch. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Anregungen, Kritik oder auch Vorschläge für GesprächspartnerInnen gerne an mich, an anne.burgmeier@kstamedien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
Talk mit K.